So, genial. Und jetzt dürfen wir unsere Bibeln aufmachen im Johannesevangelium. Im Johannesevangelium. Also falls einem eine Bibel fehlt, zwei habe ich noch hier und die anderen im Keller. Ja. Johannesevangelium Kapitel 1. Ich möchte euch daran erinnern, was wir letztes Mal hatten. Da ging es um das Zeugnis. Also zwei Zeugnisse haben wir gehört von Johannes dem Jünger. In Vers 14 und Vers 15 bis Vers 18 ging das Zeugnis des Johannes des Täufers. Und sie stimmten überein, sie waren identisch und beide zeigten auf die Größe unseres Herrn Jesus und wiesen hin, dass Jesus das ein Abbild, ein Abglanz Gottes des Vaters ist. Und Johannes der Täufer, er ging sogar noch weiter wie Johannes der Jünger. Er hat hingezeigt, dass nicht nur, wo Jesus auf diese Erde kam, dann wurde er, ja, dann kam er in die Existenz, dann hatte er einen Neuanfang, sondern Johannes der Täufer, er weist viel weiter wie Johannes der Jünger und sagt, im ganzen Alten Testament, überall, wo ihr Gnade vorfindet, da seht ihr Christus. Und zwar, das habe ich vergessen zu erwähnen, im Vers 16 in der Schlachterübersetzung ist ein Und. Seht ihr das? Also, das, ich lese am besten. Vers 15. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen. Warum? Denn er war eher als ich. Das ist sein Fundament, was er legt. Er war eher als ich gewesen. Wie ist das zu verstehen? Jesus kommt ja später eigentlich. Und jetzt erklärt er diese Aussage. Und jetzt ist eigentlich im Griechischen, ihr habt jetzt in Vers 16, und aus seiner Fülle haben wir genommen. Aber es ist ein Denn. Hoti, das griechische Wort, es ist ein Denn. Er begründet das. Er begründet diese Aussage, die er macht in Vers 15. Denn er war eher als ich. Er erklärt das, was das bedeutet. Er war eher als ich. Und er zeigt auf, Leute, die ganzen Menschen, die lebten und leben unter dem Gesetz. Ja? Und das Gesetz ist durch Mose gegeben und alle Leute leben unter dem Gesetz. Und das Gesetz kennt keine Gnade. Es gibt keine Gnade. Ja? Ein Gesetz sagt, entweder du bist gehorsam und du lebst oder du sündigst und du bist tot. Und er sagt, wir haben aber Gnade erlebt. Und deswegen sein Argument ist, dieses Genomai, dass Jesus existiert hat, geworden ist, dass er einen Eingang in diese Welt hatte, argumentiert er somit und sagt, weil wir Gnade erlebt haben und das ist Jesus. Also nicht, dass Gott nicht gnädig ist und Jesus nur gnädig ist, sondern Gnade kann nur durch Jesus Christus gegeben werden, weil da Sünde ist und Gott niemanden einfach begnadigen kann. Es gibt keine billige Gnade. Es muss dafür bezahlt werden und das geschieht in Christus. Und deswegen schaut die Johannes zurück und sagt, Leute, wir haben Gnade erlebt. Sie war da, sie war präsent und das war durch Jesus Christus. Also das ist sein Argument hier. Und das war das Zeugnis. Und beides, ich möchte euch nicht weiter erinnern, ihr wisst es ja, das haben wir letztes Mal behandelt. Es war das Zeugnis. Und jetzt kommt es auf den Zeugen drauf an. Also wer ist der Zeuge? Ist der Zeuge überhaupt imstande, ein glaubwürdiges Zeugnis zu geben? Wisst ihr, wir sind bevorzugt. Wir sind in gläubigen Elternhäusern aufgewachsen und uns wurde das Wort Gottes immer als wahrhaftig, als das einzige Wort Gottes nahegebracht. Und wir haben es so aufgenommen. Und ich muss sagen, ich habe nie, ich mache das hier mal gerade zu, bevor meine Knie anfangen zu schlottern. Ich muss von mir aus sagen, ich habe nie irgendwelche Zweifel gehabt und habe es auch jetzt nicht, ob die Bibel wirklich das einzige und das wahrhaftige Wort Gottes ist. Aber viele Leute, sie werden damit konfrontiert, sie kommen mit anderen Menschen zusammen und ihr Glaube wird erschüttert. Und dann muss es standhalten und muss es Fakten haben. Du kannst nicht einfach nur sagen, ja, ich glaube das einfach. Warum glaubst du das? Und da finde ich das so fantastisch, dass Gott in seiner Gnade, er gibt uns die Fakten. Er legt das auf den Tisch. Und wir können Leute damit missionieren. Wir können hingehen und sagen, guck mal, lasst uns Johannes lesen. Lasst uns das Evangelium lesen. Und hier sind Fakten, die auf den Tisch gelegt werden. Und deswegen, der Zeuge, der jetzt kommt, wird uns erklärt und aufgezeigt, es ist ein legitimer Zeuge. Es ist ein Zeuge, der wirklich als Zeuge auftreten kann. Und darum geht es jetzt. Die Verse 19 bis 22 geben erstmal, also ein bisschen weiter ist, ein Selbstzeugnis des Johannes. Also wo der Zeuge selber von sich ein Zeugnis gibt. Aber die Verse 19 bis 22 ist erstmal ein negatives Zeugnis, was er nicht ist. Damit wir wissen, was der Zeuge nicht ist. Es wird erklärt, was er auf keinen Fall ist. Und das wollen wir jetzt lesen. Wir betrachten diesen Zeugen, der uns vorgestellt wird. Und ich lese erstmal diese paar Verse aus Vers 19. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Das ist die erste Ablehnung. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Schon die dritte Frage. Und er antwortete, nein. Nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? Und jetzt kommt die positive Antwort, also wer er ist. Also, wer er nicht ist. Als allererst, bevor ich auf die Antwort eingehe, die Johannes gibt, also die Frage ist ja, und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer er ist. Es fällt uns etwas auf, bevor ich auf die Antwort eingehe. Seht ihr, wie Johannes das schreibt, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten? Es ist interessant zu beobachten, dass im ganzen Johannesevangelium, wenn ihr mal darauf achtet, könnte man denken, Johannes wäre judenfeindlich. Immer wieder gebraucht er die Juden, die Juden, die Juden. Und das im negativen Sinn. Und hier sagt er, die Juden sandten von Jerusalem Priester und Leviten. Wer waren Priester und Leviten als allererstes? Es war die oberste Schicht des Volkes. Es waren die geistlichen Führer, es waren diejenigen, die verantwortlich waren für den Frieden Gottes gegenüber den Menschen. Also die haben geopfert, die haben wieder den Frieden hergestellt. Es waren geachtete Leute, es waren hohe Leute, es war kein Fußvolk, den die Juden schicken konnten. Also wer waren denn diese Juden? Es war nicht einfach das Volk. Und das möchte ich euch kurz aufzeigen, dass wenn Johannes es verwendet, und er verwendet es über 30 Mal, wo er in dem Johannesevangelium über die Juden spricht, dass er nicht von dem Volk spricht, also nicht von dem Judenvolk, sondern er hat eine ganz besondere Gruppe im Visier, wenn er es so sagt. In Johannes Kapitel 19 sehen wir, wo Jesus vor Pilatus steht und die Anklage von den hohen Priestern und dem Senedrium da ist gegen Jesus. Da wiegeln sie das Volk auf, dass sie Barnabas wählen. Und in diesem Zusammenhang sehen wir den Unterschied, den Johannes macht. Er sagt nicht, wie die anderen Evangelisten, das Volk schreit nach Barnabas. nach Jesus und nach Barabbas, sondern Johannes sagt, die Juden schreien nach Barabbas. Das sehen wir genauso im Johannes Kapitel 5, Johannes Kapitel 9 und in vielen anderen Stellen. Und wenn du das genau betrachtest, wirst du feststellen, dass er einmal von den Priestern, von den Leviten, von dem Sanhedrin, also von dem Führer des Volkes, von den Führern des Volkes spricht, und das andere Mal, dass er die Juden bezeichnet, alle Leute, die feindlich gegen Jesus sind, die bezeichnet Johannes als die Juden, immer und immer wieder. Er spricht nicht von dem Volk. Ich gebe euch ein Beispiel aus Johannes 8, Vers 2, dass ihr das seht, dass er auch das Volk verwendet, nicht einfach nur über die Juden spricht. Johannes 8, Vers 2, und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Also du hast hier Menschen, die gerne zu Jesus kommen, die ihm zuhören, die bezeichnet er nicht als die Juden. Wenn es aber um Menschen geht, die ihm feindlich gesinnt sind, dann spricht er über die Juden. Ein anderes Beispiel, Johannes 7, Vers 40. Viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Also die Volksmenge, Menschen. Also feindlich gesinnte Leute bezeichnet Johannes als Juden und auch die Priester, die Leviten, also die Führer des Volkes. Diese zwei Kategorien bezeichnet er als die Juden. Und das sind die Leute hier in Johannes Evangelium 1, Vers 19, die Juden, die hinsenden Priester und Leviten, um Johannes auszukundschaften, sind Leute, die auch Jesus feindlich gesinnt sind. Sie senden diese Menschen. Und jetzt Vers 20, die Antwort. Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Was war denn die Frage gewesen? Die Frage war, wer bist du? Und da sehen wir, dass in dieser Frage eine tiefere Frage drin war. Dass sie eigentlich nicht einfach gefragt haben, wer du bist, sondern in ihrer Frage war schon eine Antwort drin gewesen, eine Vermutung. Bist du der Christus? Und Johannes antwortet, nein, ich bin nicht der Christus. Und nun folgt die zweite Frage. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Die Antwort ist wieder negativ, ich bin nicht Elia. Und hier fragt ihr euch vielleicht, Moment mal, war Johannes nun der Elia? Oder war er nicht der Elia? Lesen wir nicht in Matthäus 11, Vers 14, das sind die Worte Jesu, und wenn ihr es annehmen wollt, er ist der Elia, der kommen soll. Und dann heißt es weiter, die Jünger verstanden, dass er Elia ist. Warum sagt Johannes, er ist nicht der Elia? Wie kann man das verstehen? Selbst in Malachi 3, Vers 23 wurde er Johannes verheißen. Ich lese das. Und er wurde ja als Elia verheißen. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bahn schlagen muss. Und wir wissen, dass diese Verheißung auf Johannes erwähnt wird im Lukas-Evangelium. Nun, wie kann man das erklären? Ich möchte das mit Matthäus 17, Vers 11 erklären. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, Elia kommt freilich zuvor. Elia kommt freilich zuvor und wird alles wiederherstellen. Eine Frage, ist das in der Zukunft, wo Jesus das geschrieben hat? Dieser Satz, Elia kommt freilich zuvor und wird alles wiederherstellen, oder ist das in der Gegenwart? Zukunft oder Gegenwart? Elia kommt freilich zuvor und wird alles wiederherstellen. Bisschen lauter.
Zukunft.
Ja, klar. Jesus sagt, Elia wird kommen und er wird alles wiederherstellen. Und jetzt lesen wir weiter. Ich sage euch aber, dass Elia schon gekommen ist. Das ist Vers 12 im gleichen Kapitel. Dass Elia schon gekommen ist. Und sie haben ihn nicht anerkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Und jetzt denkt ihr, okay, das kann ja sein, dass er sagt, Elia ist schon gekommen. Hunderte von Jahren früher, also irgendwann, wo der Prophet Elia da war. Wir lesen weiter. Ebenso wird auch der Sohn des Menschen von ihnen leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er zu ihnen von Johannes dem Täufer redete. Also macht Jesus es deutlich. Elia, er wird kommen und Elia ist schon gekommen. Und er redet nicht von damals gekommen, sondern von Johannes dem Täufer. Okay, um das zu verbinden, möchte ich euch zu Lukas 1, Vers 16 bringen. Das erklärt diese beiden Stellen und die Antwort des Johannes. Was damit ist jetzt? Ist der Elia oder nicht? Und viele von den Kindern Israel wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Ihr Lieben, Johannes kommt nicht als Person des Elia, sondern in der Kraft und im Geist des Elia. Deswegen sagt Johannes, ich bin nicht der Elia, weil Gott gesagt hat, der Elia wird noch als Person kommen. Und das liegt noch in der Zukunft, noch vor uns. Das haben wir auch noch nicht erlebt. Aber Johannes ist, also Elia ist schon gekommen, wiedergekommen. Johannes der Täufer war es in der Geist, also im Geist und in der Kraft des Elia. Aus diesem Grund können wir jetzt verstehen, warum, wo Johannes gefragt wurde, bist du Elia? Sagt er, nein, ich bin nicht der Elia, den ihr erwartet, den ihr versteht, ja, der noch kommen soll. Also, aber er kommt im Geist und in der Kraft Elias. Nächste Frage, die sich stellen, bist du der Prophet? Also nicht bist du dann irgendein Prophet, sondern bist du der Prophet. Welchen Prophet meinen sie denn? Also in diesem Zusammenhang, wo sie Christus und Elia und den Prophet vorstellen, gibt es nur einen einzigen, an den sie denken. Und das ist der Prophet aus 5. Mose, Kapitel 18, von Vers 15, wo Mose sagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, wird Jahwe, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Ganz so, wie du es von Jahwe, deinem Gott, am Horeb erbeten hast am Tage der Versammlung, indem du sprachst, ich will von nun an die Stimme Jahwes, meines Gottes, nicht mehr hören. Und das große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und Jahwe sprach zu mir, sie haben recht geredet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken und meine Worte in seinen Mund legen. Und der soll alles zu ihnen reden, was ich ihm gebieten werde. Und es wird geschehen, wer auf meine Worte nicht hören will, die er in meinem Namen reden wird, von dem will ich es fordern. Und das bezieht sich auf Christus. Das ist Christus, der Prophet, der da kommen soll. Anstatt des Gesetzes kommt Christus und auf ihn sollten sie hören. Das ist das, was Jesus auch als Zeugnis von Gott kriegt auf dem Verklärungsberg. Das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Und die Frage ist, bist du der Prophet? Im Grunde genommen sind diese drei Dinge, die sie fragen, bist du der Christus, bist du der Elia, bist du der Prophet, zielen auf diese Endzeit des neuen Königreiches, das werden wir gleich noch sehen, und verbunden mit dem Christus, mit dem Königreich. Und Johannes antwortet auf all diese drei Fragen negativ. Nein, ich bin auch nicht der Prophet. Er antwortete, nein, ich bin's nicht. Vers 22. Und jetzt kommen wir zu dem positiven Selbstzeugnis dieses Zeugen. Wer er ist. Nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Sag uns mal, du hast bis jetzt negativ geantwortet, was du nicht bist. Sag uns, wer du bist. Vers 23. Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. Wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Ihr Lieben, und hier sehen wir, dass das Zeugnis des Johannes über sich selbst mit dem Zeugnis Gottes übereinstimmt. Johannes, der das Zeugnis gibt, er beansprucht für sich nicht mehr, wie der ist. Er sagt genau das über sich, was Gott über ihn sagt. Seine Einstellung über sich selbst ist identisch mit der Einstellung Gottes über ihn. Wie viel gibt es hier wirklich rauszuholen? Wie viel sehen wir, das in unser Leben hineinsprechen sollte? Was denken wir von uns? Was denken viele Menschen von sich? Viele Redner, viele Verkündiger des Wortes Gottes. Stimmt ihr Zeugnis mit dem Zeugnis Gottes überein? Irgendwie musste ich an Offenbarung denken, wo Gott die Gemeinden selbst analysiert hat, wo er ein Zeugnis über die Gemeinden gab, über Menschen in den Gemeinden und wo ich feststellen musste, dass das Zeugnis der Leute über sich selbst überhaupt nicht übereingestimmt hat mit dem Zeugnis Gottes über sie. Wie anders war das beim Johannes dem Täufer? Daraus sehen wir die Echtheit eines Zeugen, ob das Zeugnis wirklich gültig ist oder nicht, weil sein Zeugnis über sich selbst mit dem Zeugnis Gottes übereinstimmt. Das war längst nicht überall so. Guckt mal in Offenbarung Kapitel 3. Ein Zeugnis, also ein ganz kurzes möchte ich vorlesen. Kapitel 3, Vers 17. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend, erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Leute, hier war eine Gemeinde, die von sich bezeugt hat, ich bin reich und ich habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Mit Sicherheit sprachen die nicht von den materiellen Gütern, sondern von ihrem geistlichen Zustand und sagten, Leute, ich bin perfekt, ich weiß alles, ich kenne alles, mir ist alles bekannt, ich bin sauber vor Gott, ja, ich bin reich vor Gott, ich habe genug Schätze vor Gott. Und Gott sagt, wisst ihr was, liebe Gemeinde, ich sehe euch ganz anders. Du erkennst nicht, dass du elend, erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Wie tragisch ist es, wenn unsere Einstellung über uns selber eine so große Diskrepanz hat, also einen so großen Unterschied hat zwischen dem, was Gott über uns denkt. Ihr Lieben, das sehen wir auch immer wieder im Zeugnis des Paulus, dass Paulus im Korintherbrief es deutlich macht, ich stelle mich auf die Waage, nicht auf meine eigene Waage, sondern ich lasse mich von Gott beurteilen. Möge das doch auch in unserem Leben so sein, dass wir uns von Gott beurteilen lassen. Johannes macht ein Zeugnis und sagt, hört mal zu, das ist das Zeugnis Gottes über mich. Und genauso sehe ich mich auch. Ich bin eine Stimme eines Hilfenden. Ich bin nicht Elia, ich bin nicht der Christus, ich bin nicht der Prophet. Ich bin nur eine Stimme, die ruft in der Wüste. Und somit sehen wir die wahre Größe des Johannes. Johannes war eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit. Und wir können so viel von Johannes lernen. Und ich möchte hier etwas tiefer gehen und etwas rausholen über dieses Vorbild, über diesen Johannes, der von sich bezeugt, ich bin nur eine Stimme. Leute, ich bin gar nichts, ich bin keine Persönlichkeit, ich bin nur eine Stimme. Das ist gar nichts, eine Stimme. Dieser Mann war viel, viel größer gewesen. Er könnte sich wirklich auf die Größe eines Propheten, auf die Stelle eines Mose, eines Jesaja, eines Jeremia stellen. Denn Johannes war genauso berufen worden wie sie. Johannes hatte eine außerordentliche Berufung, genauso wie sie Mose hatte. 2. Buch Mose Kapitel 3, wo Gott Mose begegnet und ihn ruft und ihn schickt, geh. Wie Gott Jesaja im Kapitel 6 beruft und sagt, geh, du sollst mein Zeuge sein. Wie in Jeremia Kapitel 1, Vers 4 Jeremia gerufen wird, so wird Johannes berufen. Schon im Alten Testament verheißen, aus einer außerordentlichen Geschichte, wo seiner Mutter sogar gesagt wird, dass sie unfruchtbar ist, wo Gott die Eltern extra alt werden lässt. Und wir wissen, alte Leute kriegen keine Kinder. Gott macht alles ungewöhnlich bei Johannes, um seine Größe von Anfang an aufzuzeigen. Hier ist eine wahre Größe, die sich aber richtig demütig hält. Johannes, die Ankündigung seiner Geburt ist übernatürlich. Wenn ihr daran denkt, dass Zacharias vor diesem Altar steht, wer von euch hat denn Gabriel gesehen, vielleicht in eurem Schlafzimmer und euren nächsten Nachwuchs angekündigt? Also wir hatten keinen. Und hier sehen wir diese außerordentliche Erscheinung. Gabriel kommt zu Zacharias und sagt, Elisabeth, deine Frau, die unfruchtbar ist, die wird einen Sohn haben. Also auch die Ankündigung des Johannes ist spektakulär. Aber auch seine wahre Größe. Wenn wir in kurzen Stichpunkten durchgehen, Lukas 1, Vers 15, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Im gleichen Vers sagt er wird ein Nazaräer sein. Also Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Das bezieht sich auf 4. Buch Mose. Ein Gottgeweihter, der Gott gehört. Das wird Johannes sein. Im gleichen Vers, denn er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Von Mutterleib an. Leute, wir reden von Umkehr, von Menschen, die irgendwann mal mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, wenn sie umkehren. Dieser Mann wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt von Mutterleib an. Außerordentlich. Vers 16 im gleichen Kapitel heißt es, er wird viele von den Kindern Israel zu dem Herrn, ihren Gott, führen. Er wird ein Menschenfischer sein. Und das war er auch. Im Vers 17, und er wird vor Christus hergehen, im Geist und der Kraft Elias. In Matthäus Kapitel 11, Vers 7 sagt Jesus, ein Rohr, das vom Wind bewegt wird. Wisst ihr, was das bedeutet? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird, ist ein Bild. Das war ein Mann, der vom Heiligen Geist getrieben war. Wie ein Rohr, das du siehst im Feld, also jetzt ein Grashalm, wenn der Wind rüberkommt und ihn hin und her bewegt. So gibt Jesus das Zeugnis für Johannes. Johannes war ein Mann, bewegt vom Heiligen Geist. Im Vers 9, im gleichen Kapitel, Vers 11, Matthäus Evangelium. Ja, ich sage euch, einer, der mehr ist als ein Prophet. Im Vers 11, unter denen, die von Frauen geboren sind, ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer. Nur halt Jesus ist größer, weil er der Kleinste im Königreich ist. Und wenn ihr es annehmen wollt, ist Elia, der da kommen soll. Hier bestätigt das Jesus. Also, er ist eine große Persönlichkeit. Meint ihr, ich brauche einen Schluck? Ja? Danke für die Erinnerung. Also, Johannes war ein Licht, eine Leuchte. Wir wissen, am Anfang wird gesagt, Johannes war nicht das Licht, aber Johannes war eine Leuchte. Im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 35, jener war die brennende und scheinende Lampe. Nicht das Licht, aber er war eine Lampe, eine Leuchte für Christus. Sein Lebensstil war außergewöhnlich. Wir sehen, Johannes hat sich nicht beeinflussen lassen von den Umständen. Da, wo er gelebt hat, in der Kultur, in der er gelebt hat, war er außergewöhnlich. Das zeigt uns auf, dieser Mann war geleitet vom Geist und nicht geleitet von den Medien oder geleitet von der Politik, geleitet von dem Eindruck der Eltern, sondern ein Mann geleitet vom Geist Gottes. Lukas 1, Vers 80, das Kind aber wuchs und wurde stark, also Johannes wuchs und wurde stark im Geist und er war in der Wüste bis zu dem Tag seines Auftretens vor Israel. Und laut der Geschichte und wie wir es wissen, dass meistens mit 30 Jahren traten die Männer in so einen öffentlichen Dienst. Erst ab 30 waren sie sozusagen akzeptierte Männer in der Gesellschaft, die lehren durften, gelehrt haben. Und Johannes war bis zu diesem Augenblick, war er in der Wüste. Stellt euch vor, ein Nazaräer in der Wüste, gekleidet, wie er halt gekleidet war, mit Kamelhaar, ist jetzt nicht unbedingt, dass er jetzt wirklich so ein, nur Kamelfetzen um sich hatte, sondern es kann auch sein, von, also von der Wolle des Kamels und einen ledernen Gürtel, unrasiert, mit langen Haaren. Wisst ihr, wie wir zu dem sagen würden? Ein Freak. Ja? Das ist ein Freak in der Wüste. Ja? Ein total... ein abgefahrener Kerl, der sich um nichts anderes schert. Also wir würden Johannes den Täufer wohl kaum annehmen. Und genauso Jesus nicht. Also die Leute waren so krass anders, wie die Menschen es gewöhnt waren. Jesus gibt ein Beispiel von Johannes, das möchte ich euch gerne zeigen. In Matthäus 11 gibt Jesus das. Wer Ohren hat zu hören, es geht hier um Johannes, der höre, wem soll ich aber dieses Geschlecht vergleichen? Es ist Kindern gleich, die an den Marktplätzen sitzen und ihren Freunden zurufen und sprechen. Wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes ist gekommen, der aß nicht und trank nicht. Da sagen sie, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagen sie, wie ist dieser Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder? Leute, sie haben beide nicht hineingepasst. Dieser Johannes, wie Jesus ihn vergleicht, er sagt, sein Leben war... ein Leben der vollen Hingabe. Er war so krass anders. Er war völlig für Gott. Er lebte für Gott und er predigte Gottes Wort und er kümmerte sich nur darum, was Gott sagt. Anders wie die Umgebung um ihn her. Dass Jesus sagt, wir haben Klagelieder gesungen. Er vergleicht Johannes halt mit diesem Bereich, mit diesen Kindern, die Klagelieder singen, die Molllieder singen. Und Johannes ist dieser, ja, der auf diesem Mollgebiet kommt. Und sie haben nicht getrauert, sie haben nicht auf ihn reagiert. Und dann kommt Jesus, der Fröhliche, ne? Da wurde aufgespielt und sie haben nicht getanzt. Also, Johannes war in diesem Mollbereich. in diesem absoluten Abstinenzbereich ein Nazaräer Gottes. Seine Botschaft war genauso krass gewesen. Also die Botschaft des Johannes. Und da sehen wir die Bedeutung mit im Geist und in der Kraft Elias. Was ist es, was Elia wirklich gekennzeichnet hat? Das ist der Mann, der allein gegen die ganze Nation bereit war aufzustehen. Und das war genau Johannes. Er war bereit, gegen die ganze Nation aufzustehen. Er war bereit, gegen den König aufzustehen. Er war bereit, gegen die geistlichen Führer des Volkes aufzustehen und ihnen klar ins Gesicht sagen, ihr seid Teufelskinder, ihr seid Schlangenbrut. Und genauso auch dem Volk zu verkündigen, wir sehen, dass seine Botschaft in alle Richtungen Gott nach, also Gott gewollt war und in der Gottes Schnur war, so wie Gott es beabsichtigt hat. So war seine Botschaft im Geist und in der Kraft des Elia. Und die Leute kommen und wollen sich bekehren. Menschen kommen heraus zu Johannes. Also seine Botschaft hatte wirklich Kraft gehabt. Gottes Geist, Gott hat in Johannes gewirkt. Stellt euch vor, Johannes hat effektiv nur ein halbes Jahr gedient. Gott hat einen Mann vorbereitet auf einer krassen Weise, der nur 6 Monate effektiv gedient hat. Diese Zeit, wo er älter war, er fing mit 30 an, also er war schon früher in der Wüste, aber es wird uns gesagt, bis dem Punkt, wo er wirklich aufgetreten ist, und wir können davon ausgehen, es war mit 30, und nach einem halben Jahr kommt Jesus. Jesus fängt seinen Dienst ebenso mit 30 Jahren an. Und er ist nun ein halbes Jahr älter. Und in diesen 6 Monaten, was Johannes geschafft hat, er hat das ganze Land umgedreht. Selbst das in der Apostelgeschichte finden wir Anhänger des Johannes. Also so so kraftvoll, so stark war seine Botschaft und das Wirken Gottes in Johannes. Ihr Lieben, und wusste Johannes das nicht, wer er ist? Doch, er wusste es, wer er ist. Aber wo die Leute kommen und fragen, wer bist du, ist es eine schlichte Antwort, die er gibt, wo er sagt, ich bin nur eine Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. Alles, was ich möchte den Weg vorbereiten, für den, der kommt. Ich möchte auf Jesus hinweisen. Ich möchte auf Jesus hinweisen. Das war sein Leben, identisch mit dem Zeugnis Gottes. Natürlich lassen diejenigen nicht locker. Vers 24. Die Gesandten gehörten aber zu den Pharisäern. Die Gesandten gehörten aber zu den Pharisäern. Warum wird uns das nochmal erwähnt? Davor wurde gesagt, dass die Juden, und wir haben gesehen, der Begriff die Juden, das waren die vom Sanhedrium, die feindlich gesinnt waren, Johannes sowie auch Jesus, sie senden ihn. Sie senden Priester und Leviten. Warum wird hier nochmal erwähnt, die Gesandten gehörten aber zu den Pharisäern? Das ist eine geschichtliche Sache, die wir wissen müssen. Und zwar, dass der größte Teil der größte Teil der Priester und die vom Sanhedrium, also von den Führern des Volkes und der Hohepriester, waren Sadduzäer. Also ihr kennt ja die Gruppen, Pharisäer, Sadduzäer, Herodianer, Essener und so weiter. Also der größte Teil der Priester und auch der Hohepriester waren Sadduzäer. Kinder, wisst ihr den Unterschied zwischen den Sadduzäern und den Pharisäern? Die Sadduzäer, sie glaubten nur an die 5 Bücher Mose. Ja, sie haben die 5 Bücher Mose anerkannt als Gottes Wort. Alles andere war relativ, war Menschenwort. Und sie gründeten sich nur auf die 5 Bücher Mose. Deswegen glaubten sie auch nicht an die Auferstehung, weil sie das aus den 5 Büchern nicht rauslesen konnten. Und der größte Teil der Priester war solche. Sie waren Sadduzäer. In Apostelgeschichte 5, Vers 17 haben wir nochmal einen Hinweis. Also erstmal wissen wir das aus der Geschichte von anderen Schreibern und Apostelgeschichte 5, Vers 17 bestätigt das. Es erhob sich aber der hohe Priester und sein ganzer Anhang, nämlich die Richtung der Sadduzäer. Also der hohe Priester war meistens ein Sadduzäer und sein ganzer Anhang, sie waren alles Sadduzäer gewesen. Und warum wird uns das hier erwähnt? Die Gesandten gehörten aber zu den Pharisäern. Ein ganz kleiner Teil unter den Priestern waren Pharisäer. Und auch die Schriftgelehrten waren Pharisäer. Warum? Das waren die Leute, die das Gesetz Gottes ernst nahmen. Es wurden nicht die Sadduzäer, die Lockeren, zu Johannes geschickt, sondern es wurde die ernste Gruppe, Leute, die wirklich das Gesetz befolgen wollten, die alles dafür taten, die genauso ein Leben gelebt haben eigentlich wie Johannes. Denn die Pharisäer waren dafür bekannt, und wir können das heute nicht genau sagen, dieser Begriff Pharisäer, von wo er kommt, aber es wird wahrscheinlich abgeleitet von Paruch oder Parashim, das so viel bedeutet wie abgesondert, oder von Prishut, das so viel bedeutet wie den Weg der Heiligung gehen, oder Parosh, die das Wort sehr genau nehmen und im Wort forschen, also die Forschungen vornehmen. Und alle drei Begriffe würden eigentlich genau auf die Pharisäer zupassen, also würden stimmen, weil sie waren völlig abgesondert, sie waren Eiferer für das Gesetz, Eiferer für die Heiligung. Und das sehen wir auch im Neuen Testament, wie sie eigentlich für das Gesetz geeifert haben. Und diese Gruppe wird zu Johannes geschickt. Diese sind es in Vers 24. Die Gesandten gehörten aber zu der kleinen Gruppe der Pharisäer, die alles dafür eigentlich gegeben haben in ihrem Leben, um das Wort Gottes zu leben. Also man könnte noch einiges über sie sagen. Wenn du zusammenfasst, über die Pharisäer, wer sie waren, dann waren das Missionare gewesen. Jesus gibt ihnen das Zeugnis in Matthäus 23, ihr durchzieht Land und Meer. Vers 15, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten zu machen, also einen zu bekehren zum Judentum, zum Gesetzeshalter. Und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm, zweimal mehr als ihr seid. Ich möchte darauf nicht eingehen, aber ich möchte aufzeigen, diese Pharisäer, sie waren Eiferer für das Gesetz Gottes. Sie waren Missionaren, sie waren eigentlich Menschenfischer. Es waren Menschen, die das Gesetz kannten, die die Schriften sehr gut kannten. Und sie waren Menschen mit einer großen Hingabe, mit Leidenschaft, mit einer Absonderung von der Welt. Warum wird uns das erwähnt? Ich glaube, es wird aus dem Grund gezeigt, dass hier nicht irgendwelche Menschen gesandt wurden, sondern diejenigen, die es verstehen könnten, die Johannes am besten verstehen könnten, um von ihm vielleicht auch akzeptiert zu werden, weil auch er in so einer Absonderung lebt, wurden diese Leute geschickt, um eine gute und die beste Antwort herauszukriegen. Also, die Antwort ist auch noch nicht fertig, die Johannes gibt über den Zeugen. Aber wir haben einiges über diesen Zeugen gesehen und gelernt. Also es ist wirklich ein Zeuge, der hier auftritt, der es würdig ist als Zeuge. Also er ist glaubwürdig. Eine große Persönlichkeit, von der wir viel lernen können. der hier auftritt und das Zeugnis gibt. Und ich möchte uns das mitgeben, dass wir uns überprüfen, welche Zeugen sind wir? Stimmt unser Denken über uns mit dem Denken Gottes über uns überein? Was Gott über uns denkt, ist es identisch mit dem, was wir über uns denken und sagen? Ihr Lieben, das Zeugnis des Johannes, ich bin nur eine Stimme, war identisch mit dem, was Gott über ihn gesagt hat. In voller Demut hat Johannes das gegeben und das möchte ich uns mitgeben von diesem Zeugen, dass wir uns persönlich prüfen, dass es uns nicht so geht wie in Offenbarung Kapitel 3. Lass uns noch Zeit nehmen zum Lob und Anbetung Gottes für so einen würdigen Zeugen, den er hier auftreten lässt, um von seinem Sohn Zeugnis zu geben.